Cache-Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
Voll versammelt, voll dabei, Folge 70 heute mit unserem Sugar Daddy Michael Holm, barfuß im Regen. Und wer gerne wissen möchte, warum das Michael Holm barfuß im Regen ist, den empfehlen wir ab 18.30 Uhr jeden Donnerstag einzuschalten. Hallo zusammen!
Einen wunderschönen guten Abend!
Guten Abend zusammen und wir tanzen und tanzen und tanzen.
Geht das so bei Michael Holm?
Ja. Barfuß im Regen und wir tanzen und tanzen, tanzen, irgendwie so.
Da wir ja einen Musikprofi dabei haben, den möchten wir natürlich auch ganz herzlich mit Klaus. Michael Holm, Barfuß im Regen, was geht da bei dir?
Da geht bei mir gar nicht viel mit, würde ich sagen, an der Stelle. Ich sag erstmal so, hallo meine Mystery-Mäuse, wie geht's denn euch?
Oh, wie süß. Mystery-Mäuse. Klaus kennt auch nur Tränen, Lügen nicht.
Genau, es fährt ein Zug nach nirgendwo.
Ist auch noch. Ja, richtig, genau. Mhm. Das waren die drei großen Hits. Tränen, Lügen nicht, ein Zug nach nirgendwo und Barfuß im Regen. Und dann geht man dann im Jahre 2000er dann ins Dschungelcamp oder so ähnlich, ne?
Das ist so die Karriere, wie es bei vielen läuft im Schlagerbusiness, ja. Ich freue mich, wenn Helene Fischer im Dschungelcamp auftaucht und nicht mehr bei irgendwelchen Bundesliga-Spielen oder was das war. So, für die Hörer der Cache-Frequenz, das ist meine private Meinung, das hat nichts mit diesem Podcast zu tun.
Alles ist gut. Bevor wir zu Klaus seiner Muggel-Story kommen, etwas Organisatorisches bezüglich der Live-Geschichte. Ja, ihr habt es mitbekommen, Mixel möchte Geld haben und das nicht wenig. Girard, korrigiere mich, 9,90 € im Monat?
Richtig, 9,90 € im Monat und das ist für den Zweck, wo wir brauchen, meiner Meinung nach, ein bisschen zu viel.
Ja, für 3 Stunden Sendezeit pro Tag, die wir hätten, das ist echt too much.
Ja, und da haben wir einfach gesagt, also wir gucken mal nach Alternativen. Wir haben auch noch die eine oder andere Alternative im Kasten, aber die eine habe ich probiert, die hat mir nicht gefallen. Die andere steckt noch irgendwo in Österreich.
Genau.
Und wenn das gar nicht funktioniert, dann machen wir das so, wie wir das eigentlich immer machen und wie es auch eigentlich schon immer funktioniert, weil Mixel lief eigentlich immer nebenher. Wer uns live hören möchte, der kommt einfach am Donnerstagabend um 19 Uhr auf dem Teamspeak-Server der PodWG. Das ist die ganze Anleitung. Wenn ihr nicht wisst, wie es geht, findet ihr bei uns auf der Internetseite cachefrequenz.de oben unter PodWG. Da steht, wie ihr das installieren müsst und welche URL, welche IP ihr braucht, um hier aufzulaufen und dann könnt ihr hier auch mithören, weil hinterher und auch vorher quatschen wir dann ja auch noch zusammen. Das macht dann eh mehr Laune und Mixel ist halt einfach für die Leute, die einfach kein Teamspeak haben. Klaus ist jetzt halt gezwungen, wenn er uns hören möchte. Ich weiß nicht, Klaus, hast du Teamspeak auf deinem Handy drauf?
Ja, das habe ich natürlich auch auf meinem Handy drauf.
Das geht auch. Ja,
das geht auch.
Ich war ja beim letzten Mal nicht dabei. Ich weiß gar nicht die Wörter, die gewählt wurden. Ich habe zwar die Folge gehört, aber ich bin gespannt, was Klaus da wieder zum Besten gegeben hat. Ich glaube, Klaus, korrigiere mich, es waren diesmal nicht Geocaching-Wörter dran, ne?
Es waren diesmal keine Geocaching-Wörter. Es waren die Wörter Sonnenuntergang, die Roro-Fähre und es war noch dabei das Wort Würgenippel. Tja, schauen wir mal, ne?
Ja, dann fahren wir ab, Björn.
Die Muggel-Story, Folge 25. Roro-Schiffe, vom Englischen Roll-On, Roll-Off, sind Schiffe, die bewegliche Güter im Roro-Verfahren transportieren. Dies bedeutet im Gegensatz zum Lolo-Verfahren, vom Englischen Lift-On, Lift-Off, dass die Ladung auf das Schiff gefahren wird. Dabei handelt es sich meist um eine Kombination aus Fahrzeugen wie PKW oder LKW oder auch Zügen, die selbst an Bord des Schiffes fahren können. Wie auf aller Welt ist Karl denn jetzt auf dieser Webseite gelandet? Ach ja, Eigentlich wollte er schon mal ein wenig schauen, wohin es dieses Jahr denn in Urlaub gehen könnte. Gut, hier wo Karl wohnt, machen andere Menschen Urlaub und ja, die Berge sind bestimmt für den ein oder anderen ein lohnenswertes Urlaubsziel. Aber wie das so ist, das, was du jeden Tag haben kannst, wird mit der Zeit oft langweilig. Karl möchte gern mal wieder hoch in den Norden, Dänemark, und dann vielleicht mit der Fähre rüber nach Schweden. Dafür würde er sich dann wohl gerne einen Campingbus ausleihen und von der Homepage einer Autovermietung ging es direkt zur Stena Line, eine der großen schwedischen Reedereien, die bekanntlich ja auch Fähren zwischen Dänemark und Schweden betreiben. Ja, und von da aus ist er dann bei der Roro-Fähre gelandet. Genau genommen werden Fährschiffe, die auch Passagiere mit an Bord nehmen können und entsprechende Aufenthaltsmöglichkeiten wie zum Beispiel ein Bistro, Schlafkabinen oder sogar ein Kino an Deck haben, ja eigentlich Ropax-Fähren genannt. Naja, dank Wikipedia kann man ja nur fast zu jedem Thema klug daherreden, denkt sich Karl. Alles in allem scheint das aber ein teurer Spaß zu werden, wenn man Campingbusmiete, Fähre, Spritkosten, Essen und Trinken und weiß der Geier, was noch alles anfällt, mal zusammenrechnet. Da stellt sich die Frage, ob Karl seine Frau davon überzeugen kann, dass ein Sonnenuntergang am Meer das alles wert ist. Erschwerend kommt ja natürlich hinzu, dass man für die Tiere daheim und am Stall auch entsprechend jemand finden muss, der da die Arbeit übernimmt, und umsonst macht das bestimmt niemand. Tja, und während Karl noch so seinen Gedanken an Sonne und Strand nachhängt, reißt ihn das Telefon aus seinen Tagträumen. Kurzer Blick aufs Display und öha, der Andreas. Und das um kurz nach 9 abends. Was da wohl wieder los ist. Guten Abend, Karl. Sag mal, hast du zufällig ein paar Würgenippel im Haus? Und nach nur einem Satz ist Karl schon wieder absolut überfordert mit dem, was Andreas da schon wieder von ihm will. Andreas, sagt Karl ganz ruhig, ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn du mir kurz erklären könntest, was bitte ein Würgelnippel ist, dann kann ich ja mal schauen. Nun sind kurze Erklärungen nicht so Andreas sein Ding. Und knapp eine halbe Stunde später hat Karl verstanden, dass Andreas wohl einen Freifunkrouter in eine seiner Tupperdosen gepackt hat und die jetzt draußen am Balkon befestigen will, damit es im Garten dann WLAN gibt, das dann auch für seine Gäste offen wäre und dass er nun ein Loch in diese Dose geschnitten habe, um die Kabel da anschließen zu können, und so ein Würgenippel würde dafür sorgen, dass die Dose anschließend wieder dicht ist und keine Feuchtigkeit oder Schmutz reinkommt. Tja, ein Würgenippel hat Karl natürlich nicht im Haus. Und jetzt ist er froh, dass er die Wikipedia sowieso noch in einem Tab geöffnet hat und tippt mal ganz langsam das Wort Würgenippel in das Suchfeld.
Ein Würgenippel. Das weiß ich, wie das ist.
Jo.
Das ist immer schön, ne? Kennt ihr das auch, wenn ihr eure Tabs aufhabt, so 13, 14 Stück, und irgendwo kommt Musik her und man weiß nicht, welcher Tab das ist? Kennt ihr das?
Ja.
Total nervig, ne?
Scheiße, von welcher Webseite ist das jetzt?
Ja, Mensch, Klaus, kennst du das auch? Hast du auch immer so viele Tabs auf oder machst du die gleich alle zu?
Nee, ich mache normalerweise immer alles zu. Kann man ja wieder aufmachen.
Hm. Ja. Ja, das hast du schön. Das hast du schön eingebaut. So, wir haben jetzt ja gleich drei Begriffe für dich aus dem Bereich Geocaching. Es wird ein Begriff auftauchen, den kannst du definitiv nicht googeln. Du findest ihn nicht, Klaus.
Ah, ich sehe schon, ihr wollt die letzte Folge Muggelstory haben hier an der Stelle,
nein,
oder?
Nein, das hat Girard sich ausgesucht. Ich musste Girard auch nachfragen.
Okay.
Und es ist zweideutig und Girard sollte vielleicht dann nur ganz kurz erklären, welche Deutung er gerne von diesem Begriff hätte.
Ja, lass erst mal rüberwachsen, wer weiß.
Ich werfe dir mein Wort an den Kopf, du bist schreibbereit. Ja. Mein Wort ist relativ einfach, Fotolog.
Ein Fotolog, okay.
Von mir gibt's den Challenge Cash.
Okay, haben wir den nicht schon gehabt? Aber okay, ist egal, mache ich.
Den hatten wir, glaube ich, mal bei den Erklärungen.
Bei den Erklärungen war das, okay.
Ja, und mein Wort ist der oder die Signalhelfer.
Die Signalhelfer? Mhm. Was wird das jetzt? Frösche melken oder was?
Mir würde schon reichen, wenn du erklären würdest, wozu dieser Helfer denn überhaupt da ist.
Okay.
Na, ich
schau mal.
Wenn du googelst, dann findest du einen Signalhelfer, der bei GPS-Geräten irgendwie benutzt werden kann. Das meint Girard nicht.
Nee.
Oh, das klingt fast so, als ob ich da tatsächlich meine externen Quellen anzapfen muss, die ich
neben der
Cache-Frequenz auch noch habe. Okay, ja, ein Signalhelfer. Okay, ja, da lässt sich bestimmt was draus machen.
Ich bin gespannt. Ich auch. Also ich weiß jetzt, was es ist. Wenn man es erklärt kriegt und man es schon 100 Mal gesehen hat und sagt, ach so, okay. Ja, wir müssen mal Klaus zu Events mitnehmen.
Oh ja.
Genau.
Ja, wenn die
Event.
Ja, wenn hier unten in Bayern mal eins ist, da komme ich als Muggel denn rein überhaupt? Oder?
Klar.
Muss ich ein GPS-Gerät mitbringen, dass ich teilnehmen darf?
Du musst einfach nur ein T-Shirt anstehen, da steht vorne drauf Muggelstory, da unter Andreas und hinten steht Muggelstory in Karl. Dann weiß ich,
was du. Okay, machen wir mal einen kleinen Merchandising-Shop auf demnächst.
demnächst Gartenzwerge von Karl und Andreas.
Ja, so in die Richtung, ja. Sehr schön, ja. Gut, cool.
Ja, Klaus, vielen Dank. Du bist jetzt leider dazu gezwungen, in die Küche zu gehen und uns über Teamspeak zu hören, weil Mixel uns zu viel Geld kostet. Aber ich glaube, das kriegst du hin, ne?
Ja, das krieg ich hin. Das wird schon klappen. Und sonst höre ich nach einfach. Das ist ja Podcast, gell? Zeitsouverän.
Ansonsten kannst du dich auch mit kirchlichen Beiträgen befassen. Da hast du auch noch was am Start.
Ja, das stimmt. Das war jetzt aber ein Insider. Gut.
Alles klar.
Also, ihr Lieben, macht's gut. Viel Tschüss. Spaß noch. Ich bin gespannt, was noch kommt.
Tschö, bis nächstes Mal.
Ciao, Klaus. Tschüss, ja. Ja, es kommen Kommentare. Ich würde den Ball, ich glaube, das war besser für Girard, glaube ich. Ne?
Das glaube ich auch, ja. Und zwar kam ein Kommentar von noch ein Geoblog. Und zwar schreibt er, dass er die letzte Folge von uns gehört hat und in puncto Ingress gab es da wohl noch ein paar Missverständnisse. Und wir lagen mit unserer Vermutung gar nicht mal so falsch, dass es daran lag, dass wir das nicht verstanden haben, dass er nochmal einen zweiten Blogbeitrag zu diesem Thema geschrieben hat. Aber er schreibt nochmal erklärt er das Ganze nicht.
Ja, dann haben wir einen Kommentar von das Left bekommen. Der schreibt mal nochmal zu dem Bild-Thema-Caches T5? Fragezeichen. Und er ist ja der Meinung, dass es unter die D-Wertung zählt, da es eben keine Ausrüstung ist, um an die Dose gelangen, sondern ein spezielles Werkzeug. Und ja, dem kann ich auch nur zustimmen. Ja, also T5, um den Weg bis zum Ground Zero hinter sich zu bringen und D5, um die Dose zu öffnen oder ranzukommen.
Ja. Gut, eigentlich wollte ich das machen, aber ist egal. Wir sprechen uns ja nicht ab, weil das nächste ist nämlich CGO. Das ist eigentlich Björn seine Baustelle. es geht darum, oder wir haben uns für CGO interessiert. Da schreibt uns nämlich der Stork. Das Ganze ist ein Open-Source-Projekt und man kann das Ganze öffentlich einsehen. Da gibt es dann Links dazu. Und
das ging nämlich aus der letzten Sendung. Da hatten wir uns eben gefragt, ne, wie viele Leute da dran noch umbasteln. Und ja, das war eine Antwort praktisch, dass 8 Mitglieder drin sind und mittlerweile insgesamt auch schon 84 Leute dran beigetragen haben. Das ist schon ordentlich.
Ja, das ist auch ordentlich. Aber mal interessant, mal zu wissen.
Aber scheint ja auch zu funktionieren, weil viele Köche haben ja auch den Brei, ne?
Ja, aber man muss sagen, gerade wenn es wieder Änderungen auf der Groundspeak-Seite gibt, wo ja CGO drauf zugreift, die arbeiten ja nicht über die API, die sind da sowas von schnell, dass das wieder alles funktioniert. Das ist echt Wahnsinn.
Genau deswegen hatten wir auch nachgefragt, weil ich das damals immer sehr beeindruckend fand, als ich auch noch CGO benutzt habe, wie schnell das doch eigentlich immer funktioniert damit. Egal was war, dauerte wirklich meistens noch nicht mal mehr einen Tag, da war das schon behoben.
Ja, also das ist echt toll, was die Jungs an der Arbeit leisten. Und das wirklich ohne dafür irgendwas zu kriegen. Ne? Also das ist echt genial.
Arbeit leisten auch viele ehrenamtliche Leute und da sollten wir dann jetzt einfach mal in den Podcast einsteigen. Ne?
Aktuelles aus der Szene.
Ja, es gibt einen Beitrag vom Kocherreiter, dank an einen ehrenamtlichen Tag, dem Geocaching-Newsletter. Ja, ich weiß nicht, wer von euch diese ganzen Newsletter liest. Ich glaube, das Thema hat Gerard reingestellt. Du liest die ganzen Newsletter, ne?
Nö, die Newsletter nicht wirklich. Die gehen eigentlich tief vorbei, muss ich ganz ehrlich sagen. Aus Recherchezwecken ja, aber ansonsten ist das so ein Ding, die wische ich weg. Ich lese da kurz drüber, weil meistens ist dann sowieso wieder, dann wird wieder eine App, wird da wieder angepriesen, was da wieder Neues gibt. Und da ändert sich sowieso nichts dran. Darum habe ich mir diesmal einen Blogbeitrag vom Kocherreiter rausgesucht. Der geht auf das ganze Thema nochmal ein. Ist mir nämlich auch nicht aufgefallen, dass es am 22. Mai wohl einen extra Tag gab, und zwar den Ehrenamtlertag. Und man soll einem Ehrenamtlichen danken. Diesen Tag. Und da gab es wohl auch ein Souvenir, für wenn mich nicht alles täuscht. Und er stellt sich die Frage, muss denn sowas auch noch sein? Also muss man denn unbedingt dafür jetzt auch noch einen extra Tag haben, damit man denen dankt?
Also es gibt
braucht
ja,
man das?
Es gibt ja diesen kleinen Kalender, der ja immer irgendwie lustiger Sachen macht. Tag des Blablabla oder so. Sicherlich finde ich das gut, Tag für die ehrenamtlichen Leute. Ich meine, ich bin auch ehrenamtlich tätig oder so. Und wenn man dann halt einfach auch sagt, dass man diesen Tag den Leuten einfach widmen, sagt, das ist der Tag des Ehrenamts, das ist gut. Aber hier werden Sachen aufgezählt, wie ich das gelesen habe, da habe ich mir im Kopf geschüttelt. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, also sorry. Also dass ich da dann jeden nochmal, sage ich mal, nochmal extra Danke sagen muss, muss man das machen?
Ja, das ist ja die Frage, die sich auch stellt. Ne? Dann wird dann so, wird dann wirklich gesagt in dem Newsletter, was man für Möglichkeiten hat, sende doch einfach mal eine Nachricht an deinen zuständigen Reviewer und lass ihn wissen, dass du seine Arbeit schätzt. Ja, oder man soll einen Cacher kontaktieren, der regelmäßig Zito-Events veranstaltet. Warum veranstalten die denn bitte Zito-Events? Weil es wegen dem Souvenir oder wirklich, weil sie so viel Bock drauf haben, die Umwelt sauber zu machen? Ich denke, das ist geteilt. Ich weiß nicht, ob das wirklich auch noch muss. Er greift einfach mal auf, warum gibt es denn so viele oder warum denn Ehrenamtliche? Kann man das nicht auch anders regeln? Er sagt, dass, so habe ich das zumindest verstanden, dass Groundspeak mal überdenken sollte, nicht dafür extra so einen Tag dahin zu rotzen, sondern einfach zu sagen, so Jungs, jetzt seid ihr mal gefragt, wir verdienen mit euch Geld, wir müssen weniger Geld ausgeben, weil ihr das alles freiwillig macht. Ne? Ist schön, dass es Leute gibt, die das freiwillig tun, aber da ist extra noch so, also ich glaube, den Newsletter kommt man sich sparen. Ich glaube, jeder ist dankbar, dass die Jungs das freiwillig tun, gar kein Thema. Aber von so einem Tag haben die auch nichts. Weil ich denke mal, dass 98% der ganzen Teilnehmer an diesem Hobby weder einem Reviewer schreiben werden, noch irgendeinem Geocaching-Verein, die an den Tag danken werden extra.
Ja, und prinzipiell ist es ja auch so, dann müssten wir eigentlich jedem Cache-Owner danken, die uns dieses Hobby überhaupt erst möglich machen. Ne?
Weil es ja eigentlich auch eine ehrenamtliche Tätigkeit, weil...
Richtig.
Ja, danke.
Und wenn man das so teilweise sieht, was da Leute an auch nicht nur an Zeit investieren, sondern auch an Geld, um da einen Cash hinzustellen, da muss man echt auch schon sagen, Hut ab. Ne?
Ja, aber wie Girard schon sagt, die Zito-Events, mich würde mal interessieren, gibt es eine Übersicht der Zito-Events in Deutschland, die gerade so am Start sind, oder gibt es da gar keins? Also, weil es gibt ja gerade, glaube ich, kein Souvenir. Also das war früher, glaube ich, besser. Aber seitdem es diese Souvenir-Wochenenden gibt, ich weiß nicht. Das war, glaube ich, nicht so gut. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir verlinken euch mal den Beitrag. Der ist schon vom 24. Mai vom Kocherreiter. Da könnt ihr euch das mal angucken, wenn ihr nicht den Newsletter sowieso gelesen habt von Groundspeak. Also ich finde es jetzt auch nicht so toll. Ich lese auch manchmal, wenn ein Cache Owner lockt, der schreibt dann auch immer noch rein, klar, Dank an den Owner, bla bla bla, und schreibt dann noch rein, vielen Dank an den Reviewer, dass du dir die Arbeit gemacht hast, diesen Cache zu reviewen und bla bla bla. Ich glaube nicht, dass der Reviewer diesen Cache sich einmal nochmal anguckt und diesen Text liest. Den Text kann man sich, glaube ich, sparen. Danke, lieber Reviewer, dass du diesen Cache reviewed hast und diesen bearbeitet hast. Das wird der Reviewer nie wieder sehen.
Glaube ich auch nicht.
Ja, aber es sind, glaube ich, auch alles immer nur Copy-Paste-Texte. Ja, wie geht's denn weiter? Wir kommen, glaube ich, nochmal zu, wie heißt
zu
das?
Den
Bullabü. Ich hätte gemeint, dieser Bullabü. Bullabü-Caches.
Das ist aber ein Bildthema.
Ja, deswegen wollte ich das vorhin schon beim Kommentar sagen. Kommen wir später zu. Da macht man sich nämlich wirklich die Gedanken, ist es jetzt T5, ist es jetzt D5? Ich kann es ganz klar sagen, es ist Müll. Es sind Müllcache. Ich kaufe mir irgendwie was ich, so eine verlängerte Laubsäge oder so einen komischen Kirschpflückerstab und muss einen Cache bergen? Oder das, so war das doch, ne?
Ja, genau. Das ist also diese Stipproute, die elendig lang ist. Und damit soll man halt das Döschen aus dem Baum fischen. Also nicht mehr reinklettern, sondern nur noch rausangeln.
Ja, und das ist natürlich die Frage.
Der Röbi hat sich da nochmal so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und sagt also auch, dass das halt D5 ist. Und ja, wenn wir eine Magnetangel nehmen und da irgendwo aus dem Rohr was rausfischen, ist es dann eigentlich auch schon D5? Ja, weil es ist, ob wir das nur unten aus dem Rohr rausfischen mit einem Magnetstab oder mit einem Magnet an der Schnur, ja, oder mit dieser langen Stange von oben aus dem Baum pflücken. Ist doch beides das gleiche irgendwo, oder?
Ja, eigentlich schon. Ob das dann auch wirklich ein T5 ist, aber für den einen ist es ein T5, für den anderen nicht. Ich glaube, gerade bei diesen Bewertungen sieht das jeder anders.
Ja, genau, und wenn, dann ist ja sowieso Dora 5. Ne?
Ja, ich habe mir da ehrlich gesagt auch noch nie großartig Gedanken gemacht, was unbedingt jetzt so einem T5 und was ein D5 ist, ab wann da die Einstufen anfängt und wann sie aufhören sollte. Habe ich mir noch nie Gedanken drum gemacht, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ja gut, ich sag mal, so ein Lockpicking-Cache oder sowas, ja klar, das ist D5 auf jeden Fall. Und da kannst du nicht dran verzweifeln.
Ja, okay, ich meine, mit der Terrorwertung. Klar, da kann man natürlich
nicht klar, glauben, bis zu den,
sein sollte. Ne?
Ja, weil ich sag mal, um an den Baum ranzukommen, wo die Dose oben drin hängt, bis ich da drunter stehe, das ist vielleicht ein D2,5 oder sowas, wenn es ein bisschen weiter drin ist.
Also ich bin auch ein Mensch, also ich mache diese Cache nicht. Ich kaufe mir jetzt nicht so eine komische Verlängerung, nur weil ich dann sagen kann, ich habe so ein Bildthema-Cache gemacht. Sorry, nee. Hast du sowas schon mal gemacht, Björn?
Nö. Also ich habe zwar auch eine 6-Meter-Route im Auto, die mir aber bei anderen Sachen auch schon geholfen hat, aber nicht jetzt speziell dafür.
Hättest du im Auto weggelassen, dann wäre der Gag cooler gewesen. Ich habe eine 6-Meter-Route.
Ja, aber jetzt nicht so speziell dafür. Das war für andere Sachen. Und ja. Aber jetzt, dass ich speziell darauf losgehe. Wenn mir mal einer über den Weg läuft und das Ding reichen sollte, okay, ansonsten, aber ich werde mir nicht deswegen nicht extra so eine Angelroute da kaufen.
Ja, aber da kannst du jetzt auch wieder diskutieren. Ne? Ist das, okay, die Angelroute, so, das soll kein T5 sein. Weil ich
brauche. D5.
Ne? Ja, aber hier so ein Flugcache sind ja auch keine T5s. Darauf geht der ganze Beitrag hier aus.
Ja, eben.
So, dann ist für mich aber auch kein T5. Ich weiß, wir hatten in Heinsberg mal einen, ich weiß nicht, ob er den kannte, im Neubau, in so einem Gewerbegebiet. Da konntest du mit der Teleskopleiter, die du noch nicht mal ganz ausfahren musstest, an diesen Cache ran. War auch als T5 deklariert. Dann ist das für mich auch kein T5 unbedingt. Ne, weil ob ich nur wenn ich die Leiter einstufe als T5, weil ich das gesondert brauche, dann gehört für mich die Angel auch dazu. Also für mich zumindest.
Ich glaube, da kannst du drüber diskutieren, ob ein Boot, kannst auch sagen, ob ein Boot T5 ist. Darum geht es ja auch.
Ja, gut, Boot ist aber auf jeden Fall T5.
Ja, aber ja. Man sagt, wenn man Hilfsmittel braucht, ist es T5 oder D5. Ich meine, da kann man, glaube ich, jetzt ewig lange drüber diskutieren. Um das abzuschließen, guckt einfach mal in den Blogbeitrag nach, wie wir es verlinkt haben. Teile ich euch in den Kommentaren an einer Diskussion. Da wird, glaube ich, jeder seine eigene Meinung haben, denke ich einfach mal, oder? Und ich denke einfach mal, na gut, wir haben jetzt zu viel Latenzen, sonst würden wir jetzt hier Happy Birthday singen. Wir haben ein Geburtstagskind. Ja.
Ja, ein Geburtstagskind. Und zwar am 30.05. ist auch noch nicht mal so lange her.
Und vorgestern.
Genau. Hat sich etwas zugetragen. Und zwar hat man sich auf dem Teamspeak-Server getroffen und es wurde ein Verein gegründet. Und zwar Open Caching. Ist exakt 5 Jahre alt geworden.
Ja, cool. Also es gibt einen Blogbeitrag oder den wir dazu verlinken. 5 Jahre Open Caching Deutschland e.V. Da gibt es dann halt einen kleinen Text zu. Sie haben ein schönes Bild mit einem kleinen Mädchen verlinkt oder haben sie halt als Teaser genommen. Macht auch, glaube ich, Sinn bei Open Caching, weil Open Caching steckt ja noch in den Kinderschuhen. Brüller. Nein, ganz liebe Grüße nach Berlin an Mika. Das habe ich mir im Vorfeld überlegt. Ich habe mir das angeguckt und gesagt, du, jetzt ärgere ich Mika mal ein bisschen, weil er das schöne Bild genommen hat. Nein, wir wissen ja, ihr arbeitet da und wir wissen auch, ihr habt da diese externen Seiten, wo man gucken kann, wie weit ihr seid. Und wir sind gespannt, was da in Zukunft kommt. Aber so langsam muss da mal was passieren. Aber von dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, 5 Jahre Open Caching. Ganz kurz würde ich mal einwerfen, ich glaube, wir tängeln in Richtung Verschwörungstheorien. Ist euch das aufgefallen gerade im Chat?
Wieso?
Ja, wir nutzen jetzt ab sofort, weil wir, wenn ihr uns live hören wollt, wohl über Teamspeak, wir nutzen den Teamspeak-Chat. Unser Muggel Klaus hört eifrig zu und ich habe aufgerufen, wo kann ich denn finden, wo diese ganzen Situs gerade stattfinden? Und unser Muggel hat es doch tatsächlich geschafft, vor den Geocachern einen Link zu finden, geocaching.com/Situ/kalender.aspx. Und dort kann man die aktuellen Listings der Situs sehen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, für Juni gibt es in Deutschland gerade mal 11 gelistete Situs.
Das weiß ist wenig.
Ja gut, wenn wir sagen, wir haben die neuen Bundesländer müssen wir dazuziehen. Ja, aber 11, ja, ist nicht viel. Aber ich sage, wie gesagt, also mach im Juni ein Klebebildchen-Souvenir, dann haben wir 50.
Wollte gerade sagen, weil normalerweise haben wir 11 schon im näheren Umkreis von uns hier.
Genau. Ja, ganz lieben Dank an unseren Muggel oder wie auch immer wir ihn schimpfen mögen. Also das hat schon was mit Verschwörungstheorien zu tun. Der ist bestimmt vom Teufel besessen, deswegen kann der das alles. Ja. Aber manchmal sollte man auch besser schweigen und das Ganze auch im Walde.
Jo.
Natur und Umwelt.
Das Schweigen im Walde. Ein
Blogbeitrag ganz Nordic kurz, Style. ganz kurz. Ich habe als erstes immer gelesen, das Schwein im Wald. Ich sage, was ist denn das?
Wir kommen mal wieder zu dem allseits beliebten Thema T5er. Wir hatten es ja, glaube ich, schon letzte Woche oder davor die Woche, dass T5er offenbar stark im Kommen sind. Ob eine klassische Baumtradi oder eine vertikale Leitplanke, die Angelcaches, wo wir dann schon wieder beim Thema sind. Dass sie aber mehr raussprießen laut Statistiken. Und das ist mal, weil ich einen sehr, sehr löblichen Fall fand, ist jemand, der hat einen T5-Cache gelegt und nach ein paar Tagen schon hat er direkt eine kleine Note dazu geschrieben, die ich sehr beachtenswert finde, dass sich da noch jemand drum kümmert. Und zwar mal kurz zitiert: Hallo liebe Kletterfreunde, der Cache ist nun keine Woche alt und wenn nicht wir auch viel älter. Ich möchte euch eindringlich darauf hinweisen, dass der Satz "Wie immer, nehmt Rücksicht auf die Natur" nicht nur dahergesagt und absolut ernst gemeint ist. Nutzt bitte zu jeder zu bietenden Gelegenheit einen Kambium-Schoner. Okay, was das ist, weiß ich nicht. Ich denke mir, es ist einfach, das ist so ein Schaumstoff oder was da drum, um die Äste nicht kaputt zu machen oder die Rinde.
Keine Ahnung. Genau. Okay. Ja. Kambium ist praktisch die Rinde von dem Baum und dass die, oder ein Teil der Rinde und dass die eben nicht beschädigt wird. Das, dafür
kann
ist
man, klar. Kann man ganz toll aus Feuerwehrschläuchen bauen.
Jo. Ah, okay. Achtet darauf, dass die Seilreibung den Baum nicht verletzt. Sollte es zu weiteren massiven Beschädigungen der Bäume kommen, dann werde ich diesen Cache archivieren. Kein Cache der Welt ist es wert, wenn dafür Bäume kaputt gehen. Finde ich sehr, sehr löblich. Und es ist auch ausgeschlossen, dass neben den drei Erstfindern noch weitere Cache an dem Baum waren. Es sei denn, im ganz Stillen sind, weiß ich nicht, wie viele DNFs geflossen. Und dann finde ich das schon beachtlich, dass nach ein paar Tagen schon so Schäden drauf hinauslaufen.
Also ich also ich ziehe meinen Hut davor, dass er sich darum kümmert und guckt, wie der Baum aussieht, was da passiert. Und auch ich gehe voll mit seinem Beitrag, gehe ich auch voll mit. Aber wenn ich so einen T5-Cache lege, ich weiß nicht, Björn, hast du schon mal einen T5-Cache gelegt?
Nee, gelegt noch keinen.
Ja, ich habe selber T5-Cache gelegt, also ich habe Upsider in Felswänden gehabt, Bäume und so. Aber wenn ich so einen T5-Cache lege und mich so ein bisschen mit dem Hobby befasse, dann weiß ich, dass 90% der Cacher, die da hingehen, alle nicht ganz dicht in der Birne sind und 10% sich wirklich daran halten, nutzen diesen Cadmiumschoner und so. 90% der anderen Geocacher, die da hingehen, machen das natürlich nicht. Die ziehen da keinen Cadmiumschoner hoch.
Ich muss allein schon, um mein Seil zu schützen.
Ja, wie gesagt, ich meine, also ich mache es halt auch im Baum, um mein Seil zu schützen. Ich meine, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch, aber wenn sich mal einer von der Felswand abseilt, also wenn das da rüber scheuert über die Kante, ist das doof. Aber ich sage halt einfach mal, die meisten Leute, die da hochgehen im Baum, die wenigsten, und ich war mit ganz vielen Leuten unterwegs und deswegen haue ich einfach auch mal diese Zahlen einfach 90% dahin oder so. Ich habe fast keinen gesehen, der da so ein Kabel schon hochgezogen hat im Baum. Und ja, und wenn du dann da hochkommst und das Ding ist da schon 2 Jahre, da ist natürlich was ganz schön abgeschrubbelt. Ich muss aber auch allerdings dazu sagen, ich habe keine Ahnung, was tut das dem Baum, wenn du da an der Ecke da so ein bisschen Rinde abrubbelst, wenn du dann mit deinem Seil hochgehst. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlimm ist, aber er möchte halt ganz gerne, dass die Leute alle diesen Schoner benutzen, um diese Rinde zu schützen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das jetzt dem Baum wirklich wehtut. Aber wie gesagt, ich behaupte einfach mal, 90% der Leute nutzen das nicht. Ich meine, Björn, du wirst auch mit T5 Leuten unterwegs gewesen sein und erzähl mir nicht, dass die da alle so ein Ding hochziehen.
Nö, alle nicht.
Nein. Ja, aber wie gesagt, einfach mal zum Nachdenken. Baum hochklettern, denkt an die Natur, an die Umwelt. Es ist für gewisse Leute oder für viele Leute halt ein Spaß, einen T5-Cache zu machen. Also ich habe da jetzt nicht mehr so Interesse dran. Ich weiß, dass ich 15 oder 20 Meter eine Buche hochkletter und ja. Also wenn ich jetzt hier vor der Haustür mal wieder eine Felswand kriege, wo ich 20 Meter mich abseilen kann, finde ich das super. Aber
ja, Baum, das ist auch eher so meine Richtung.
Ja,
also eher so wie Abseiler und sowas. Also Baum ist Baum, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, also irgendwie A, es ist anstrengend und B, ist es halt auch irgendwann völlig uninteressant, wenn man dann die Bäume hochklettert oder so. Aber es gibt halt viele Leute, die halt auch halt auf ihre Punkte, auf ihre Statistik achten.
Und ja, und ich sag mal, und dann kommen natürlich auch wieder so eine Sachen dabei raus, dass sich wieder irgendwelche Leute beschweren, dass sich die Geocacher benehmen wie die Axt im Wald. Ne?
Genau.
Ja, aber weißt du, gerade die was wir die letzten Beiträge hatten, worauf dieser Beitrag nämlich auch abzielt, gerade diese, wie schreibt er so, diese True T5 Fraktion, die sich so gegen alles, was das Hobby schädigt, sag ich mal, auskotzt. Mhm. Die Leute, Boden, Personal, hast du nicht Sinn. Das sind ja richtig gegen am Stinken. Aber wenn so ein Baum Schäden hat, davon meldet sich keiner. Da ist das genau wie bei jedem anderen Cache auch. Ich war es nicht. Vor mir war das nicht. Nach mir war es auch nicht. Ne, also, weiß nicht, warum die sich so bedeckt halten. Es wird immer ein Fass aufgemacht, aber wenn sowas dann ist, da hält man sich dann bedeckt. Finde ich ein bisschen schade drum, weil gerade die müssten daran interessiert sein, dass sowas nicht passiert, weil dann kommt irgendwann der First und sagt, Jungs, Leute, geht aber mal gar nicht. Und dann hast du wieder diesen Ärger, der ist dann wieder vorprogrammiert. Und dann sind sie wieder alle am Heulen. Hey, wir dürfen nicht. Ne, also da kommt ja eines zum anderen. Sehr schade, dass es so weit kommt. Ich meine, klar kann immer ein Schaden passieren. Ich denke mal, so ein abgerissener Ast, das wird sich auch nicht immer verhindern lassen. Nur wenn, ich finde das schon, erstaunlich, dass das nach 3 Funden schon so ist. Was der erhebliche Schäden hat.
So ein abgebrochener Ast bringt den Baum auch nicht um. Ich meine, wenn du ihm mit dem Hackeball einen Finger abpackst, das bringt dich auch nicht um. Ist auch nicht schlimm, aber. Das war jetzt doof, der Vergleich, ne?
Probiere ich trotzdem nicht aus.
Ja. Nee, würde ich auch nicht machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Lest einfach mal den Blogbeitrag auf. Was ist denn das?
Blog Nordic Style.
Richtig, genau. Der nächste ist dann nämlich JR, Einsetzen fürs Hobby.
Im Prinzip zählt das ja auch darauf hin.
Genau.
Jäger über Geocacher, die sind nicht ganz frisch im Kopf, war ja Anfang Mai in einer Hamburger Zeitung.
Genau. Geocaching sorgt für Ärger im Naturschutz und naja. Ja, aber was schreibt denn JR?
Ja, er hat sich dann mal die Mühe gemacht und hat eine E-Mail geschrieben an die Herren da vom Hamburger Abendblatt und den Naturschutzbund. Ja, und hat dem mal auch ein bisschen klar gemacht, dass es eben nicht nur die Geocacher sind, auch andere. Und ja, dass da ja ein bisschen sehr allgemein gehandelt wurde, ne? Und dass es eben nicht so ist, dass es eben die Geocacher sind, die den Wald verschandeln, sondern eigentlich eher so ein bisschen für Natur sind.
Ja, aber eine Antwort, also die E-Mail, ich weiß gar nicht, wann hat er die geschickt? Von wann ist der Blogbeitrag?
Der ist relativ frisch, war der.
29. Mai, glaube ich, ne?
Ja, genau, der ist, glaube ich, am Montag ist der raufgepackt.
Ich meine, er hat doch mal explizit darauf hingewiesen, dass er auch gerne bereit ist, da Kontakte herzustellen, weil das ja laut den Artikeln auch ein bisschen daher rühmt, dass man ja keine Ansprechpartner hätte, soweit sie auch immer schreiben, obwohl das ja nun absolut nicht stimmt. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, findet man in jeder Ecke irgendeinen Verein, Naturschutzbund, der sich mit den Geocachern verbindet.
Ich sag mal so, einmal Geocaching in Google eingegeben, dann taucht doch ratzfatz die Seite geocaching.de auf. Und da gibt es eine schöne Liste, da ist aus jedem Bundesland irgendwo Ansprechpartner drin. Ja, wenn man genau in seiner Ecke halt keinen hat, dann nimmt man den nächsten und der wird da schon Kontakte aufbauen.
Ich finde das total geil, ich sehe das gerade, das habe ich gar nicht gesehen, wen er da alles ins CC gesetzt hat. Die Deutsche Wanderjugend und Open Caching, oh, das ist glaube ich eh eine Sülze, ne? War das nicht so? Die gehören doch eh zusammen, ne? Geocaching.com und Markus Gründel. Also Markus, vielleicht kommt demnächst viel Arbeit auf dich zu. Viel Erklärungsbedarf. Ja, aber ganz, ganz lieben Dank an JR, dass er da halt einfach mal an das Abendblatt geschrieben hat. Den NABU hat er geschrieben. Ich weiß gar nicht, die anderen, das sind halt irgendwie alles irgendwelche E-Mails. Da kann man nicht nachvollziehen, wer es ist, aber Hamburger Abendblatt kann man lesen und NABU. Und ja, natürlich hat er recht. Ich meine, immer wird auf den Geocaching umhergekloppt, aber ich meine, geht mal abends im Wald. Ihr werdet euch erschrecken bei dieser Jahreszeit, wie viele Mountainbiker euch nachts mit Lichtern entgegenkommen im Walde.
Ja, oder also, wenn das dann wieder mit den Pilzen losgeht, ne? Mhm. Wie viele Leute krauchen im Unterholz rum und suchen da die Pilze?
Ja.
Ich finde das gut, dass sich da mal jemand hinsetzt und sagt, so, ich schreibe denen jetzt mal was dazu und lasse die einfach so im Sande versinken wie die meisten. Man regt sich drüber auf, aber im Grunde tut auch kaum einer was und tut mal Stellung beziehen zu so einem Artikel. Und da, glaube ich, hat er einen richtigen Weg mit gewählt, da einfach mal zu sagen, so, und hat Links mit reingeschrieben, wo man sich melden kann. Ne, und das finde ich schon richtig gut. Zumindest ist es ein Versuch wert.
Ja, der Klaus, unser Muggel, schreibt gerade, der Herr Gründel ist so eine Art Tim Pritloff bei den Geocachern. Ja, was Tim Pritloff für die Podcaster ist Markus Gründel. Du brauchst nicht sagen, der Herr Gründel, Markus, der darf jeden duzen. Markus ist halt der Geocaching-Papst. Also er ist eigentlich der Papst der Geocacher. Markus hält den Kopf für alle hin. Nein,
er macht aber auch noch.
Nein, er setzt sich echt viel fürs Hobby ein und zumindestens, also ich bin ja öfter mal mit Markus mal im Harz wandern. Ist letzte Zeit ein bisschen weniger geworden, aber ich hoffe, es wird mal wieder was. Der wandert ja jetzt demnächst, glaube ich, zum Nordkap. Ich glaube zum Nordkap, ne?
Ich glaube, da habe ich auch mal mitbekommen.
Ich glaube, er macht den Cache Nothing But Stones, ne? Wenn ich das richtig gelesen habe.
Das ist auch mit eingeplant, ja.
Ja, und ich denke, wenn er dann mal wieder da ist, dann werde ich mich mal wieder mit ihm und seiner Lebensabschnittspartnerin, der lieben Nicole, ganz liebe Grüße an die beiden nach Hannover, dann werden wir uns mal wieder im Harz treffen und ja, dann werden wir auch mal wieder die Murika drehen und lecker Fleisch und Bacon und Eggs machen. Ja, ich bin gespannt, was da rauskommt, ob es eine Antwort von irgendwem kommt. Ich gehe mal davon aus, dass JR das dann auch in seinem Blog veröffentlichen wird, sofern er das darf.
Also da bin ich auch echt gespannt drauf.
Jo, dann lass uns mal weiterschreiten, ne?
Jo.
Internet und Apps.
Ja, Project GC ist jetzt offizieller Partner von Groundspeak, wenn ich das richtig verstanden habe, laut Newsletter und laut Beitrag im Blog und auch nochmal aufgenommen im Blog vom Kocherreiter. Beide Links findet ihr bei uns und ich glaube, Gerard hat den Link reingestellt. Gerard, hast du dich da mal ein bisschen befasst? Also ich weiß gar nicht, ob ich noch meine Premium-Membership bei Project GC habe, aber ich nutze das ja ab und an mal, aber Girard, hast du da mehr Informationen oder nur das, was da steht?
Nee, auch nur das, was da steht. Ich hatte den erstmal mit reingenommen, weil erstmal habe ich mich verwundert, dass Groundspeak überhaupt dafür Werbung macht irgendwie. Aber okay, dann, wenn das jetzt ein offizieller API-Partner ist, weil der, ich weiß nicht, ob er schon von Anfang an war, aber jetzt nochmal explizit erwähnt.
Ja, ist eigentlich schon länger, weil wenn du bei Project GC dich einloggst, will er dich ja, muss der irgendwie autorisieren bei Groundspeak und das geht ja dann auch über die API.
Ah ja, stimmt. Ich habe es wirklich vorher noch nie großartig gebaut. Ich glaube, ich habe es mal ausprobiert für, man kann ja auch seine doppelten Logs, die jetzt nicht mehr möglich sind, ja, aber kommt man darüber ja super rausfiltern. Das ist wirklich eine Menge Arbeit, zu gucken, welchen ich doppelt gelockt habe. Dafür fand ich sehr, sehr interessant. Und hier ist halt, sind noch mal kurz 4 Punkte aufgezählt, warum denn GC oder Project GC noch eine gute Erweiterung ist, wenn man PM da auch hört. Toplisten zum Beispiel, dynamisch erzeugte Statistiken, die durch Hinzufügung von Filtern bearbeiten kannst. Ja, okay, wer auf der Statistiken steht und die haben auch, glaube ich, diese Badges, kann man damit auch oder sowas ähnliches, ne? Konnte man damit auch einfügen?
Ja, du kannst dann auch diese Statistiken und so weiter, die noch weiterreichend sind, kannst du dann auch auf dein Profil einfügen.
Ja, was ich sehr interessant fand, war da zum Beispiel der Challenge-Checker, weil die haben ja vor ungefähr einem Jahr die Regeln für die Challenge-Case geändert. Damit kann man wohl dann mit Project GC hier steht auch noch, Project GC ist die einzige vom HQ autorisierte Webseite für Challenge-Checker. Okay, wusste ich auch nicht, dass das die einzigste Seite ist dafür. Aber da bietet das wohl auch die Möglichkeit. Ich meine, ich habe noch nie Challenge-Case großartig gemacht, aber ich finde es eine super Idee, wenn man dann sagen kann, okay, habe ich alle Regeln erfüllt, dann kriege ich das direkt angezeigt und gut ist.
Ja, und das ist ja wieder Arbeit. Das ist ja auch eine Voraussetzung für Challenge-Caches heute, ne? Für neue. Das da irgendein Checker da sein muss, dass man eben gucken kann, habe ich das auch erfüllt oder nicht, ohne dass da irgendwo mit irgendwelchen Skripten gearbeitet werden muss, hier über GSAK oder sonst irgendwas, sondern einfach nur Website-Cache eingeben und jo, erfüllt oder nicht.
Okay, dann gibt es noch den Punkt Profilstatistiken, also eine sehr umfangreiche persönliche Statistik, wo man zum Beispiel sehen kann, welche gefundenen Caches denn die meisten Favoritenpunkte haben oder wie groß die von dir von Cache zu Cache zurückgelegte Strecke ist. Okay, es ist eine Sache, interessiert mich nicht wirklich. Dafür reicht mir auch die Statistik, die ich bei GC offiziell sehen kann, schon aus. Für meine Verhältnisse natürlich, wer es natürlich detaillierter haben will, findet da bestimmt auch noch seinen Spaß dran. Was ich aber noch dazu sehr interessant fand, war das virtuelle GPS. Ist aber nur für GC-Premium-Mitglieder. Konnte ich jetzt gar nichts mit anfangen. Das virtuelle GPS-System ist wie ein Online-Einkaufswagen für Geocaches. Du kannst Geocaches aus Toplisten oder Karten in das virtuelle GPS übertragen und als Lesenzeichenliste oder GPX-Datei dafür exportieren. Das ist natürlich das gleiche wie Bookmarks.
So ungefähr. Naja, du kannst halt ja im Prinzip ne, jeden Cache einzeln da irgendwo anklicken, zack und reinpacken. Und hinterher siehst du das als GPX-Datei.
Ja, aber kann ich das nicht mit auf der Groundspeak-Seite sowieso schon jeden einzelnen Cache anklicken und auf meine Lesenzeichenliste setzen?
Ja, und dann musst du es ja nochmal extra irgendwie als wie heißt das Ding?
GPX-Datei.
Ja. Oder ja, aber dann musst du ja nochmal separat ziehen, ne? Aber das soll wohl da auch mal einfacher gehen.
Okay.
Ich habe es noch nicht ausprobiert.
Ich habe es auch noch nicht ausprobiert, weil ganz einfach für mich ist einfach der Fakt, das, was mir die Seite bietet, das reicht für mein Cache-Verhalten und ich bin auch nicht so einer, der großartig auf die Statistiken guckt. Und das Ganze mag eine schöne Spielerei, für mich ist es eine Spielerei, für den einen oder anderen ist es vielleicht sehr, sehr wertvoll, aber für mich jetzt persönlich weiß ich nicht.
Also die Seite bietet echt schon eine ganze Menge.
Ja, klar, das ist auf jeden Fall.
Gérard, du müsstest wahrscheinlich auch erstmal geocachen gehen. Wie viel Cache hast du denn dieses Jahr gefunden?
Ach, das weiß ich ja nicht. Ich bin mittlerweile wirklich so ein Genusscacher geworden,
ja,
wenn ich Lust habe. Ne? Also ich muss nicht mehr jede Woche raus. Also ich brauche jetzt einen in der Woche, wenn ich gerade Lust und Zeit habe und ich fahre irgendwo vorbei. Okay, dann ist das so.
Aber egal. Für mich ist wichtig, ich werde dieses Jahr auf alle Fälle Gérard besuchen müssen und in unseren Muggel. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht, aber es muss passieren. Und ja, dann kommen wir doch zum nächsten Thema und ja, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, kann er nämlich gleich weitermachen.
Coins, Pins und Token.
Ich baue dir aber gerne eine Brücke. Ja, ich las bei Twitter, Gérard macht jetzt ab sofort, hat einen neuen Twitter-Account für den Geocoin-Stammtisch. Und dann klickte ich da drauf und sah, huch, es gibt auch eine neue URL. Und ich dachte, huch, es gibt auch eine neue Internetseite. Gérard hat sich von der Subdomain der Cash-Frequenz mit seinem Geocoin-Stammtisch verabschiedet, ist auf die Weihnachtsinseln gezogen oder wo auch immer. Ich weiß nicht, Gérard, wo bist du hin, was machst du und warum tust du es?
Das Ganze ist erstmal daraus entstanden, dass ich das Team vom Geocoin-Stammtisch gerne erweitern würde. Um mir ein bisschen zu die Arme zu greifen, ich weiß auch nicht immer, wie es beruflich weitergeht und was da noch auf mich zukommt. Ich würde das Team gerne mal so um 2-3 Personen erweitern, dass nicht alle Arbeit an mir hängen bleibt.
Ich biete dir Klaus an, der hat auch keine Ahnung.
Und dann haben wir natürlich das Problem, dass sobald ich den Leuten Zugriff auf alles gebe, die auch auf unsere Datenbank von der Cash-Frequenz zugreifen könnten. Ich mag es keinem zutrauen, ich möchte diesem aber entgegenwirken. Ne, dass da irgendwie, weil ich habe es ja auch schon gemacht, den falschen Feed da rein, und das ist immer extrem viel Arbeit. Das muss also nicht sein. Und ich bin jetzt eigentlich nur umgezogen auf meinen eigenen Hoster von meinem privaten Podcast. Da hatte ich halt noch eine Domain frei, eine Hauptdomain. Und das Ganze handelt sich jetzt nur um geocoinstammtisch.eu. Die Seite ist vereinfacht gehalten. Da werden halt auch die Blogbeiträge weiterkommen. Der Feed hat sich auch dadurch natürlich geändert. Auf der Seite gibt es aber auch direkt einen Subscribe-Button. Also sollte eigentlich alles so wie vorher laufen. Bei den meisten tut es das auch. Ja, ansonsten, der Twitter-Account, der neue, ist eigentlich nur dadurch entstanden, dass ich nicht mehr wusste. Ich hatte zwar einen, das wusste ich. Ich wusste aber weder E-Mail-Adresse noch Passwort. Somit habe ich einfach direkt einen neuen gemacht, weil mir das einfacher erschien. Wie jetzt weiß ich noch rumzusuchen, wie der alte hieß.
Die RSS-Feed, hast du da auch die alten Folgen noch drin verlinkt in dem RSS-Feed?
Die alten Folgen sind verlinkt. Auf der Homepage gibt es halt ein Archiv für die neuen Folgen und ein Archiv für die alten Folgen. Und das Archiv für die alten Folgen wird direkt umgeleitet auf die Subdomain, die wir momentan noch haben.
Und den RSS-Feed hast du, Alter, das waren ja eine Menge zu Dingen, hast du tippt, ne?
Nee, ich habe da jetzt, die alten Folgen sind jetzt wirklich nur noch in dem, über den alten Feed erreichbar oder
besonders. Ah, okay, also du hast einen neuen Feed angefangen.
Ja, das wäre zu viel Arbeit gewesen, da weiß ich nicht, für 30 oder 40 Folgen noch nachzutippen. Das habe ich mir gespart, weil ich glaube einfach der Ansicht, dass es auch nicht viele Leute gibt, die alten Folgen großartig nachhören. Sie haben noch die Möglichkeit, dann müssen sie entweder den alten Feed, den es ja auch noch gibt, sichern oder sie müssen halt auf die Cash-Frequenz-Seite gehen.
Ja, hast du denn schon ein festes Team, feste Zusagen? Also wir haben ja auch schon mal geschnackt. Ich weiß, Guido, ist der Long Tom Silver, heißt er so?
Genau. Ja, ne?
Also Guido ist, glaube ich, mit dem Boot schon und so ein, zwei Leute wären noch hilfreich, ne?
Ja, so ein, zwei Leute wären noch hilfreich. Guido ist mit im Boot, aber eher dadurch, dass er sowieso jeden Montag da ist. Ich weiß es nicht, ob er sich dazu bereit erklärt, noch großartig Arbeit abzunehmen, aber Guido ist schon immer gut dabei, wenigstens Themen mitzusammeln. Und mal zu gucken, weil ich habe auch nicht immer Zeit und Familie geht halt bei mir auch vor. Und wenn ich da das ganze Wochenende mit meiner Familie dran bin, habe ich auch selten Zeit. Und ich denke, gerade allein schon dieses Themen sammeln und sich schlau machen, ist durch 2-3 Leute einfacher zu erreichen, wie für einen alleine.
Hm. Ja, wenn sich noch einer berufen fühlt, der vielleicht nicht immer live dabei ist, aber der halt ein bisschen Ahnung hat von Geocoins, ja. Der sollte sich mal bei Gérard melden. info@geocoinstammtisch.eu, gibt es die E-Mail-Adresse oder wie ist die E-Mail-Adresse? Wie erreicht man dich?
Das ist eine gute Frage, da habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Also am besten wirklich über Twitter.
Schreibt an info@cashfrequenz.de, weil auch nicht jeder hat Twitter, E-Mail-Adressen, ja, wir leiten das dann an Gérard weiter, bis er dann seine E-Mail-Adresse beim Geocoin-Stammtisch sortiert hat. Oder geht einfach auf gerards-welt.de, da gibt's mit Sicherheit auch eine E-Mail-Adresse, wo ihr ihn erreichen könnt. Und ansonsten, wenn ihr Kumpel seid, dann findet ihr euch auch über Facebook. Ja, so viel zum Thema Coins, Pins und Token. Und ja, ich denke mal,
Events.
Wir Wir reiten zu den Events weiter und ja, ich sagte ja gerade, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, Girard berichtet von der Tupper-Party.
So, erstmal einen Schluck trinken, ja.
Genau, weil du bist da heute, ja, das ist ein bisschen scheiß strukturiert, aber du musst jetzt leider von der Tupper-Party berichten, wo ich leider nicht hin konnte. Es geht ums...
Ich leider auch nicht.
Tüten, Tupi, Tipi, Tatten, Titten, ja, wie, Tipi, Tipi, Tap, ne?
Richtig, Tipi, Tipi, Tap 2. Also ich habe vorweg von dem Event vorher nur Gutes gehört, von der ersten Ausgabe, bin da aber ohne Erwartungen hingefahren. Und ich bin halt morgens früh mit meinem Wohnmobil da angereist, da fing es schon ganz toll an, der Stellplatz, der war schon super, hab da direkt den Schmelli von Schmellis Block getroffen, der diesen Wohnwagen, der jedes Event abfährt, habe ich dann manchmal das Gefühl, und eigentlich auch überall ist. Und habe ich mit dem dann noch ein bisschen da festgequatscht und dann bin ich auch schon los, da fing das erste Problem an, es war nichts ausgeschildert. Okay, ich hätte mein GPS mitnehmen können und ich hätte mir vorher alle Strecken draufladen können, wo ich hin muss. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich fahre ja zu Events, um nicht zu cachen, sondern mich mit Leuten zu unterhalten. Habe ich gedacht, okay, nimmst dein Handy. Problem ist, da gab es gar kein Netz. Also wirklich gar nichts. Weder auf holländischer Seite noch auf der deutschen Seite. Also wenn du Glück hattest, war mal das Größte, was du kriegen konntest für 2 Sekunden. Dann war er doch schon wieder weg. Also bin ich der ersten Menschentraube gefolgt. Da muss ich feststellen, oh nee, das sind zwar Cacher, aber die wollen nicht zum Event, die wollen erstmal cachen gehen. So verdammt, habe ich wieder rumgedreht, bin der zweiten Truppe gefolgt, weil da waren so ein paar Kinder dabei. Musste ich feststellen, nee, die wollen zum Sportplatz, das ist ein Fußballturnier. Ja, dann bin ich ein bisschen durch die Wohngegend gewandert und dann kam irgendwann einer aus so einer Seitenstraße raus. Der sagte, ich weiß zwar nicht, was die Leute da hinten tun, aber du siehst aus wie so einer von denen, geh mal da runter, da wird das schon sein. Ja, da war ich dann auf dem richtigen Weg, also von der Ausschilderung her muss ich sagen, na, hätte man vielleicht ein bisschen, weil man musste wirklich erstmal durch ein Wohngebiet durch und sich da durchzuzwängen, wenn man wirklich keinen Anhaltspunkt hatte, war es sehr schwer. So, dann war da vom Campingplatz oder vom Stellplatz ungefähr 1 Kilometer, den ich gehen musste. Und dann von Weitem sah man schon das Tippidorf. Da war ich schon sehr beeindruckt von. Wirklich freies Feld und ich sag mal so, das erste, was mir durch den Kopf ging, ist eine super Location gewählt, erstmal auch vom Weitem her. Weil du wirklich gar keinen störst, egal was da abends oder tagsüber abgeht, du störst einfach keinen. Weil, wie gesagt, einen guten Kilometer von der vom Wohngebiet weg, ringsherum gar nichts. Na, außer wirklich nur dieses Tippidorf und das war es und so eine Art Feldweg. Dann kam man hin, noch neben einem Schloss, das war wohl auch mit geöffnet. Da ging auch dann alles ganz gut. Man, vom Check-in her hat alles super funktioniert. Draußen stand ein großes Logbuch, so ein Kanu war das. Ein Vierer-Kanu, würde ich sogar drauf tippen. Also doch schon ein ziemlich langes Teil, wo man halt drauf unterschreiben konnte. Die hieß auch, glaube ich, das hat, glaube ich, Micha so gefreut. Die, wie hieß die mal? Weser, glaube ich, hieß dieses Kanu. Ja, und dann kam man drauf. Und dann von da an, muss ich sagen, war super unterteilt. Man kam erstmal auf ein Riesengelände, wo so eine Art überdimensionales Pavillon stand, das halt fest integriert war, mit Sitzmöglichkeiten. Riesengroß, mit Leute, wo man dann seine Pakete abholen konnte, habe ich auch nichts drüber erfahren, dass es da was Schlimmes gab. Oder das lief alles reibungslos.
Schlimme Pakete, das hört sich nach Bombe an. Das ist aber
ja, noch das, gut. Ne, also ich hatte während des Events erfahren, dass es da so um die 1800 Leute da waren. Ich hatte teilweise das Gefühl, es hätte noch nicht mal Megastatus gehabt, weil sich alles so verlaufen hat. Also ganz ehrlich, teilweise hatte ich das Gefühl, da waren noch nicht mal 500 Leute auf dem ganzen Anwesen.
Wie Bremerhaven, ne?
Ja. Ja, das ist, na gut, Bremerhaven, also ich glaube, da waren auch nicht so viele, oder? Oder vielleicht täusche ich mich auch einfach nur.
Ja, das weiß ich nicht, aber zumindest hatte ich nicht das Gefühl, also man wurde nicht übertrampelt, es lief alles wirklich gesittet ab. Jedes Orga-Mitglied hatte halt diese T-Shirts an, wenn man Fragen hatte, die haben alles super beantwortet. Die Kinder waren versorgt, ich hatte da ein paar Kescher-Kollegen, mit denen ich mich getroffen habe. Die hatten ihre Kinder dabei, die hat es den ganzen Tag nicht gesehen, die waren nur beschäftigt mit Bullriding und Pferde anmalen, fand ich übrigens total geil. Ich habe das zuerst für einen Scherz gehalten, nee, es wurden lebendige Pferde angemalt, mit Fingerfarbe. Oder in diesem Tippidorf waren halt auch noch kleine Spielchen und Hufeisen werfen und dieses Bierhumpen schieben, diese Plastikbierhumpen, die dann haben. Also das war schon sehr, sehr gut gemacht.
Und ich finde das total geil, Gerard, du liest den Chat nicht mit, ne?
Nee,
lese ich also nicht. Also Klaus hat gerade vorgeschlagen, dass wir ein Trinkspiel ins Leben rufen. Immer wenn du Tippi sagst, dann trinken wir alle ein. Und wir wären schon alle sternhagelvoll. Ja, aber sag mal, du hast ja auch, ich sage mal, so ein bisschen einen kleinen VIP-Status genutzt. Du hast ja auch die Orga kennenlernen dürfen, ne?
Ich habe die Janine kennenlernen dürfen.
Ganz liebe Grüße.
Die hatte nun leider nicht so viel Zeit, weil sie halt die ganze Zeit an diesem Stand festgehangen hat mit dem, wo die Helferbändchen und Pressebändchen und so ausgeteilt worden sind. Aber war mal nett, sie kennenzulernen. Ich hatte so das ganze Gefühl, das Orga-Team war relativ entspannend. Also da war
ja, also die haben ja das erste Tippi-Tippi-Tap gemacht und die haben ja auch Georg Santike gemacht oder so.
Ja.
Du hättest Janine einfach nur sagen sollen, du kennst den schwarzen Gladiator aus Georg Santike, dann wäre die sofort von dem Stand mit dir mitgekommen. Den fand die nämlich toll. ganz liebe Grüße an Janine. Ja, Gérard, wir können, glaube ich, wahrscheinlich noch stundenlang. Wir können über stundenlang über Events reden, die uns gefallen haben. Das war ja so, wie Björn und ich in Bremerhaven waren. Es war einfach toll. Und sag es noch einmal, damit Klaus nochmal ein Schlückchen Bier trinken kann. Bei welchem Event warst du?
Ich sag's gerne nochmal: Das Tippi-Tippi-Tap war für mich bis jetzt das Highlight des Jahres. Und ich glaube, es wird schwer, noch dran zu kommen. Ich fand's einfach mega. Ich habe es mal eben kurz verglichen mit dem Megafon, wo es eigentlich drauf ankommt. Kein riesen Rahmenprogramm großartig drumherum, einfach so, das ist, was du draus machst. Ich bin angekommen, ich habe die ersten vier Stunden, ich habe keine einzige komplette Runde über dieses Eventgelände geschafft. Weil okay. Du hast immer neue Leute kennengelernt.
Gibt's?
Den Mr. Kuti habe ich kennengelernt.
Okay.
So ein Hörer.
Mhm.
Auch ein sehr netter Zeitgenosse.
Hast du was gehört? Gibt's eine dritte Auflage?
Also auf der Eventbroschüre stand bis zum nächsten Mal.
Okay.
Es wird noch was kommen, aber ich glaube, es ist ein Event, das könnte ich jedes Jahr mitnehmen, aber ich glaube, das wäre der große Fehler. Also ich glaube, wenn man es jedes Jahr macht, dann ist
immer der Runde vorbei. Das war erste ja auch, war ja vor 2 Jahren, ne?
Vor 2 Jahren, ja.
Ja.
Genau. Ja, Janine, Gruß an deine Mutter. Ihr könnt nächstes Jahr nochmal Xanten machen. Das war nämlich auch geil, ne, Gera?
Ja, Xanten war auch super. Aber ich glaube, das merkte man auch, dass die Orga wirklich eingespielt war, ne, und schon jetzt 3 große Events hinter sich hatte. Also da war alles geregelt bis zum kleinsten Detail. Wirklich Wahnsinn.
Was auch geregelt ist, das sind für zumindest Gérard und mich und auch für Björn 2 Mega-Events, die nächstes Jahr anstehen. Und es wird momentan echt schwierig zu sagen, wir fahren da oder dahin. Ich hätte bald gesagt, mal gucken, wer das meiste Geld bietet. Es wird echt schwierig. Es sind 2 Mega-Events in kurzer Zeit aufgeploppt und das eine hat, glaube ich, noch nicht mal einen Tag gebraucht, um einen Megastatus von 500 Willitans zu erreichen, das andere eine Woche. Das eine ist im Vogtland, das Mega, und dann gibt es noch ein Stashes and Stones, das ist wie heißt das?
Ida-Oberstein. Da hat man letztes Mal darüber berichtet, dass das gerade veröffentlicht war.
Genau.
Und ja, ein paar Tage später war es auch schon mit 500 Willitans voll.
Genau, das Vogtland hatte das genauso. Das Vogtland-Event, glaube ich, ist, wenn mich nicht alles täuscht, ist das beim Maya im Saarland gepublished worden. Ich glaube, entweder war es schon Sonntag oder war Montag, wo es schon so weit war, dass die über 500 waren. Also das ging extrem schnell.
Also ja, ich habe irgendwas gelesen, 52 Stunden oder sowas.
Ja, irgendwie das
ich
war.
Ich bin auch ganz ehrlich, mehr Mega brauche ich auch nicht. Ich meine, dieses Jahr waren es ja echt viele. Ich weiß nicht, 2018 scheint, was Mega ist, relativ ruhig zu sein. Also jetzt haben wir 2 Megas, wo wir wissen, die kommen. Dieses Jahr ist es ja echt viel. Ich habe dieses Jahr auch wirklich nur Bremerhaven mitgenommen. Mehr werde ich auch nicht schaffen. Aber
ja, ich werde versuchen, Kiel noch mitzunehmen.
Ja, eventuell.
In der Grobplanung. Warte, Kiel ist am 12. August.
Das heißt, Tagestour oder was?
Wahrscheinlich, ja.
Ja, gut. Das würde ich, ist ein Samstag dann, ne?
Mhm.
Ja, gut. Also ich weiß ja, wo Peine ist.
Genau, mach mal wieder so, kommst hierher, frühstücken und dann Attacke.
Ja, da würde ich mich vielleicht noch breitschlagen sehen. Aber wie gesagt, also Vogtland und Stashes and Stone, Zungenbrecher. ja, also zu einem der Events werde ich definitiv hinfahren. Ich bin ja auch kein Freund davon, dass es 500 Events gibt und Vogtland reizt mich, Stashes and Stone auch. Also wir zeichnen das ja auf, das wird ja für die Ewigkeit im Netz bleiben und irgendwann wird es auch eine DVD oder eine Blu-ray geben, wo dann die Cache-Frequenz-Folgen drauf sind, die dann zur ISS geschossen werden. Ich werde zu dem Event fahren, wo das Sasse-Mobil hinfährt. Dort
um noch mal kurz an die ersten Folgen zu erinnern, und zwar die Alibier-Bierbude.
Genau, die Alibi-Bierbude, genau.
Die Alibi-Bier. Und die war, die hat mir am Wochenende echt das Leben gerettet. Da gab es nämlich nur Feltins, Jungs. Die hatte Gott sei Dank einen halben Kasten Bitburger im Wohnmobil drin.
Ja, das ist aber genau, das ist aber auch schlimm, aber gut, das ist dein Bier, ne?
Ja, aber ich hatte noch ein ganz anderes Problem. Und zwar stand ich bei dem Campingplatz noch zwischen Schmelli. Oder zwischen Schmelli und mir stand noch die Orga von Frauenfeld in der Schweiz.
Ja, ich habe das gehört,
und,
aber...
Ja, ich muss mich echt zusammenreißen. Ich weiß nicht, wenn es klappt, bin ich wirklich der Ansicht, ich muss da hin. Also das ist noch so ein Ding, das wird mich reizen, wenn es irgendwie machbar ist.
Wann ist das?
25. August. Allein eigentlich, warum es mich noch besonders reizt, ist, dass da wirklich das Abschlusskonzert von den Dosenfischern nochmal ist.
Okay.
Das wird die letzte Chance sein, sie da nochmal zu sehen. Und ich habe Bilder von dem ersten Meet Friends gesehen in Frauenfeld, was echt gigantisch war. Von der Bühne her. Ne? Also
ja, lange Rede, kurzer Sinn. Zwei Mega-Events für nächstes Jahr. Sorry Leute, mehr braucht man nicht. Es ist schon schwierig, dass man sagt, wo man hin will. Vogtland oder Ida Oberstein, wir freuen uns und Bingo, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, das stimmt. Lange Rede, kurzer Sinn ist fürs Bingo. Wir verabschieden uns, Girard, mit einem, bei welchem Event war es, wo du gerade über berichtet hast? Und dann gehen wir zur nächsten Kategorie.
Genau, wir verabschieden uns mit einem freundlichen Tippi-Tippi-Tap.
Prost, Klaus.
Aber ich habe ein Ding habe ich hier noch auf der Liste mit dem Brockenfrühstück.
Ach, das haben wir ja völlig übersprungen. Ja, Himmel. Die haben, die streben auch mega an, ne?
Scheint so, ne?
Und wenn man, wenn man GC756ME5 anklickt, kommt man zu einem Geocache, der noch nicht veröffentlicht wurde. Und zwar, das ist das Brockenfrühstück-Event, was im Dezember stattfindet, wieder auf den Brocken zu wandern. Und die haben jetzt, das ist zum fünften Mal, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und es war veröffentlicht und dann war es wieder weg. Und ja, ich weiß nicht, Björn, hast du die Erklärung gelesen? Es gab eine Erklärung, glaube ich, nur bei Facebook, ne?
Ja, ich habe das auch nur so am Rande mitgekriegt. Da sind auch schon gleich Will & Tens eingetrudelt.
Ja, es sind, glaube ich, irgendwie 40 Leute haben Will & Tens gelockt und dann wurde das Ding irgendwie wieder erstmal zur Seite genommen, weil das hat irgendwas mit irgendwelchen Regularen für Megas zu tun. Das ging so noch nicht und bla bla bla. So ganz genau weiß ich es nicht.
Ja, aber es soll wohl jetzt
irgendwann im jetzt die Woche oder nächste
jetzt im
Woche
Juni soll's definitiv gepublished werden, also ein halbes Jahr vorher.
Mhm.
Genau. Also diese Halbjahresfrist, das ist ja wohl für Events mit größerer Anfahrt und solchen Sachen, dass man da schon ein halbes Jahr vorher
Girard,
publishen kann.
Ja. Girard, dieses Brocken-Event, wäre das was für dich?
Das wäre was für mich. Problem ist aber einfach, dass ich da Urlaubssperre habe.
Ah, okay.
Und das fängt so früh an, dass ich das einfach auch zeitlich nicht schaffe.
Könntest du dir vorstellen, dass du da oben schlafen könntest?
Oh, ich könnte mir das schon vorstellen.
Da gibt es doch diese schönen Indianerzelte. Weißt du, wie die heißen?
Ja, Tippi.
Und wenn du zwei davon hast?
Tippi, Tippi.
Und wenn du das I gegen das A austauscht?
Bitte, bitte ab.
Klaus, Prost.
Oder fällt mir noch einmal, bevor ich das vergesse, den Beitrag werde ich aber auch noch verlinken bei uns. Und zwar der Schmelli hat da mal wieder einen unheimlich geilen Blogbeitrag zugeschrieben zu diesem Event. Das möchte ich natürlich nicht vergessen, weil für sowas ist der immer richtig gut. Der macht richtig gute Reklame, möchte ich nennen, aber richtig schöne Zusammenfassung von den ganzen Events.
Ja, das ist wohl wahr. Wie heißt das? Schmelli. Oh Gott, hilf mal. Du hast jetzt Schmelli rausgeholt. Googelt einfach Schmelli Geocaching, dann findet ihr den Blog schon irgendwie.
Schmellis Blog.
Genau, also mehr Informationen haben wir nicht. Also wenn ihr zum Brockenfrühstück und Mega wollt, das ist dann das 12., 13. Mega dieses Jahr, dann wartet auf uns, hört unseren Podcast. Wir werden euch rechtzeitig berichten und ich denke mal, vielleicht kriege ich auch noch die ein oder andere Information von Markus, der ja auch den Podcast hört und der ja auch mit in der Aura ist beim Brockenfrühstück. Und dann halten wir euch auf dem Laufenden und ich denke mal, wir kommen zum nächsten Block.
Dies und das.
Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr alle schon mal eine Letterbox besucht?
Ja.
Ja.
Die klassische Letterbox funktioniert wie für euch eigentlich?
Also ich hatte bisher nur einen und ich glaube, da ging es nicht um Stempel.
Oder? Ja, aber du hast halt ja mehr auch eine Wegbeschreibung drin. Ja, so jetzt da und da und so weit laufen und dann Kreuzung und die Richtung und so weiter.
Und mittlerweile heißen die ganzen Dinger ja Hybrid-Letterboxen. Fand ich persönlich schon immer sehr unglücklich gewählt, weil es ist eigentlich nicht mehr das, was eine Letterbox sein soll, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Also ich hatte bis jetzt nur mal eine, wo man dann halt vorher noch, da war so eine Mischung zwischen Multi und Letterbox, sag ich mal, ne, da hat man vorher mit UV-Lampe den Weg zur Letterbox erstmal finden musste. Ich fand es eine sehr, sehr gelungene Abwechslung. Okay, ich kann jetzt auch mit dem Stempel nichts wirklich, weil erstens habe ich keinen Stempel und für mich ist es im Endeffekt wie jeder andere Cache auch. Erstmal, also die ich kenne. Nichts großartig anderes, außer da ein Stempel drin mit drin liegt.
Ja, worum geht's? Wir verlinken euch mal einen Beitrag aus dem Geoclub. Da fragt nämlich einer nach, ob den Leuten Hybridboxen bekannt sind, die das Kriterium erfüllen, eine Hybridbox zu sein. Weil, also ich habe es auch mal gehabt und habe da auch gleich böses Blut vom Owner geerntet. Ich bin zu einem Traddy gekommen, hab den geöffnet und da war ein Stempel drin und das ganze Ding war als Letterbox Hybrid gelistet und somit, Björn, korrigiere mich, ich glaube, somit ist das Kriterium laut Guidelines dann erfüllt, das ist eine Letterbox, ne?
Wenn ich glaube, ja.
Wenn du ein Tradi hast und einen Stempel reinschmeißt, ist das eine Letterbox. Finde ich persönlich, also das habe ich da schon gesagt, das ist völlig bekloppt. Also für mich war immer eine Letterbox irgendwie, das kommt ja irgendwie aus Schottland oder so, aus dem, wie heißt es, Dartmoor?
Ja, genau.
Man hat halt irgendwie eine Anleitung und rennt irgendwie los und findet dann halt am Ende eine Dose, wo man einen Stempel reindrückt. Gut, Groundspeak sagt natürlich ganz klar, es muss halt auch irgendwie den Guidelines entsprechend eine GPS-Funktion mindestens eingebaut werden. Und ich weiß von der einen oder anderen Letterbox, dass man einfach sagt, gehe zu diesem Punkt bla 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 und von dort aus peile bla bla bla. Und somit hast du die GPS-Funktion drinne. Und wenn du dann da bist, bist du an einem Baum, dann hast du, was weiß ich, wie du schon sagst, oder wie ihr gesagt habt, hast du einen Bogen, wo, sage ich mal, Bilder drauf sind, wo du dann das Ganze abläufst. Das macht Spaß, das finde ich cool. Aber einfach so ein Traddy und dann Dings rein oder so, aber finde ich nicht gut. Es gibt ja halt, wie gesagt, eine Diskussion im grünen Forum dazu. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch daran beteiligen. Findet ihr das toll? Oder es ist halt einfach nur wieder so eine Aktion, dass man sagt, ich habe eine Letterbox gefunden, aber eigentlich ist es nur ein Tradi und ich habe einen Stempel da reingedrückt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ganz ehrlich, mich stört es auch eigentlich nicht. Ich habe noch nie wirklich eine Hybrid-Letterbox, die das Ganze gerade beschreibt, hier in dem Forum wirklich mal gefunden. Dann würde ich das vielleicht auch anders sehen. Aber für mich ist diese Hybrid-Letterbox, wie sie damals beschrieben war in einem Cache, wirklich, okay, ich habe drei Pfeile, da gehe ich hin, da ist das Ding, drücke meinen Stempel rein und wenn ich keinen Stempel habe, habe ich halt noch ein Logbuch daneben. Mehr ist das für mich nicht, weil ich noch nichts anderes erfahren habe.
Ja, wie gesagt, wir verlinken mal einen Beitrag in das grüne Forum und wir verlinken euch natürlich noch einen Beitrag in das, ich glaube, das ist das blaue Forum, ne?
Richtig. Ja. Und zwar ist das Thema, dass man mal wieder Leute sucht für einen Beta-Test.
Ganz genau. Ich hätte das Thema gar nicht reingenommen. Wenn ich nicht gesehen hätte, Girard, der Cache ist 60 Kilometer von dir.
Ja, ich bin auf den Blogbeitrag gestern auch gestoßen und habe mir gedacht, na komm, ich fand es erstmal sehr interessant.
Also es ist ein ganz stinknormaler Blogbeitrag im blauen Forum. Da sucht jemand einen Tester für einen Multicache in Röttgen. Das ist von Girard von Gangelt wohnst du? Heißt es so?
Gangelt, genau.
60 Kilometer. Und da habe ich gedacht, das nehmen wir mit rein. Vielleicht lustig, vielleicht möchte Girard den Cache testen, 60 Kilometer. Aber ich werfe einfach mal nochmal die Frage in den Raum. Ich meine, gut, Girard ist kein Cache-Owner, aber Björn ja auch. Gibt es das noch? Werden immer noch mal so Tester für Multi oder Mysteries gesucht? Ich richte die Frage einfach mal an Björn. Also gibt es das noch?
Ja, ja.
Gibt es noch,
ja. Also ich weiß zum Beispiel, die Truppe, die meinen Yubi-Cache gemacht hat, die hatten auch einen Beta-Tester vorher durchlaufen lassen. Der dann anschließend, als er wieder rauskam, mit dem Kommentar, ihr seid wahnsinnig.
Ich finde es auch gar nicht mal so verkehrt, ganz ehrlich.
Ja,
bevor ich mir weiß nicht, wieder einen Shitstorm da hochgreife, dann lass mich doch lieber 2-3 Leute auswählen, die das für mich machen oder die da Lust drauf haben und sagen, so, hör mal, da könntest du noch ein bisschen, das kann man vielleicht noch ein bisschen verändern, ne?
Und ja, Anregungen geben. Manchmal hat man ja vielleicht auch einen eigenen Denkfehler drin,
ja,
den man so gar nicht sieht, den andere dann aber erst sehen. Ne?
Genau.
Also man kann da fünfmal selber drüber gucken und man sieht diesen Fehler einfach nicht. Ja, oder halt irgendwo einen Lösungsweg, den man sich so gedacht hat. Ja, und die kommen da einfach nicht drauf. Ne? Also das ist auch bei Mysteries oder sowas. Es ist einfach mal besser, da mal einen Beta-Test drüber zu schicken, um zu gucken, klappt das auch so, wie ich mir das gedacht habe als Owner.
Ich lese gerade im Chat, man diskutiert darum, ob man das Ganze nicht als Bettina-Test deklariert. Möchte jemand Bettina testen? Wobei Bettina... Du kennst Bettina noch gar nicht. Bettina wird mit 2T geschrieben hier übrigens.
Ja, aber ich habe eine Miriam, das reicht. Ich brauche keine Bettina. Bettina, so.
Ach, die Bettina. Ja, FSK 18. Gérard, Klaus hat Durst.
Tippitippitapp.
Prost, Klaus.
Oder wird ein Brüller, wenn ich dich besuchen komme, Klaus. Wacht mal ab.
Ah. Tippitippitapp.
Oh,
schön mit der kleinsten Tochter in der Kinderstadt und Klaus mit seinem Bier dann im Rucksack oder in seiner Adidas-Tasche und dann immer Klaus immer, und Gérard immer. Tippitippitapp. Schön oder schön im Ziegenzoo, im Ziegenpark oder so.
Ja.
Ja, und wenn nichts mehr geht, dann brauchen wir eine Schlichtungsstelle. Ich habe das vorhin gelesen, ich dachte, was habt ihr denn da ausgebuddelt? Aber ich habe gesehen, das ist ein aktueller Beitrag in einem Forum. Gérard, das hast du doch wieder gefunden.
Ja, wo richtig.
Findest du denn sowas? Die FDF-Schlichtungsstelle. Ich kenne die ja schon seit Jahren.
Ja, ich war total verdutzt. Ich habe es irgendwo mal vor Jahren mal gehört, habe das aber für einen April-Scherz gehalten.
War das nicht immer irgendwie so als April-Scherz gemeint?
Soweit ich das verstanden habe, ja.
Ja, so als Ironie oder so.
Ich weiß auch nicht genau, wie ich jetzt diesen Blogbeitrag dazu verstehen soll, aber ich fand es halt einfach lustig. Und zwar geocaching-handbuch.de hat das Thema nochmal aufgegriffen und zwar ist der Beitrag vom 30. Mai. Deswegen fand ich das so, ich war erstaunt, ne, weil das Thema war für mich eigentlich seit längerem durch, weil ich es wirklich nur für einen April-Scherz halte. Er hat es halt nochmal aufgegriffen und hat die Seite nochmal vorgestellt. Und das wollte ich einfach fragen, ist das wirklich ein April-Scherz oder gibt es das wirklich?
Es gibt die FDF-Schlichtungsstelle. Ich empfehle einfach mal, sich mit den Leuten von der FDF-Schlichtungsstelle auseinanderzusetzen und ja, sie werden euch bei der einen oder anderen Sache helfen. Wie gesagt, die gibt es schon seit ein paar Jahren. Die hatte ich schon bei meinem alten Geocaching-Podcast, da wurde die ins Leben geworfen. Ich weiß auch, wer hinter der Seite steckt und ja, es gibt ja Streitigkeiten bei den FDFs und ja, da gibt es halt auch eine FDF-Schlichtungsstelle und ja, das Geocaching-Handbuch hat halt einfach nochmal diese Seite ins Leben gerufen oder einfach mal darauf hingewiesen. Ich weiß nicht, wie der Stand da bei der FDF-Schlichtungsstelle ist. Ich weiß nicht, ob die Positionen noch so besetzt sind, ob der ganze Vorstand noch da so ist, wie das läuft oder so, das ganze Rechnungswesen noch so passt und ja. Folgt einfach mal unseren Links und ja, ich denke, wir sind jetzt, glaube ich, auch am Ende, oder?
Ja, wir sind das aber durch.
Tja.
Oh. Herrlich.
herrlichst, ne? Also ich würde anfangen mit der Verabschiedung, dann vielleicht Björn und Girard kann vielleicht nochmal ein bisschen was von Indianerzelten erzählen und die Leute am Ende nicht verdursten lassen. Ja, es hat mir wieder Spaß gemacht. Beim letzten Mal war ich ja nicht dabei. Ich habe nämlich auch Indianerzelte aufgebaut. Beim letzten Mal habe ich Zelte.
Die sahen aber ein bisschen anders aus, die Indianer, ne?
Ja, aber ich konnte deshalb nicht beim Teilnehmen am letzten Mal. Die sind dann auch abgesoffen und ja. Markus schreibt es auch, das Ganze ohne Mixel Neustart. Es geht auch so, wir haben genügend Live-Hörer, ja, überschaubar, aber auch bei Mixel, das war auch nicht viel mehr. Und ich denke, wir werden die Live-Aktion halt einfach über Teamspeak laufen lassen. Es macht Spaß, es sind immer mal die gleichen und immer mal mal ein paar neue Leute dabei. Ich sehe, Berlin ist auch da, Mika. Wir haben euch heute ein bisschen hops genommen, tut mir leid. Gratulation, 5 Jahre Open Caching mit dem schönen Kinderbild. Ich habe gesagt, ihr seid noch in den Kinderschuhen, aber mit einem Zwinkern im Auge sage ich tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Wann ist das nächste Mal?
Ja, am 8. Juni geht's wieder 19 Uhr live. Kommt auch vorher schon in die Pott-WG, so ab 18:30 Uhr. Da sind wir auf alle Fälle schon da und habt vorher noch ein bisschen Spaß mit uns. Und natürlich auch gleich im Anschluss könnt ihr natürlich auch noch ein bisschen Spaß haben. Ja, bei der Aftershow-Party.
Oh. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Hoffe, ihr seid auch nächstes Mal mit dabei. Und auch abschließend zu sagen, ich war ja nun auf dem Tippitippitapp. Und wer das Tippitippitapp 1 mitbekommen hat und beim Tippitippitapp 2 auch mit dabei war, sollte das eventuelle Tippitippitapp 3 nicht verpassen. Prost, Leute.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao. Tschüss.